Wann hört Mitgefühl auf, eigentlich ein Geschenk für andere zu sein und wird vielleicht zur Flucht vor sich selbst? Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht in dem neuen Soul Talk mit Steffen, die mich nicht mehr loslässt. Und zwar von einem Arzt aus einem fernöstlichen Land, der wirklich ein Genie auf seinem Bereich ist. Und er heilt andere. Und ich habe ihn letztens getroffen. Und er ist wie ein Wrack, sowohl psychisch als auch physisch, heilt aber andere am laufenden Bande. Und das ist kein Einzelfall. Das ist eher, finde ich, ein Spiegel. Und das ist mir auch echt schon oft aufgefallen, dass Menschen, die immer andere heilen und dieses Helfersyndrom haben, wirklich selbst sehr, sehr leer sind. Diese Folge heute, die lohnt sich für dich auf jeden Fall, falls du auch das Gefühl kennst, immer für andere da zu sein, aber selten vielleicht für dich selbst. Also nimm dir heute einfach mal die Zeit und nimm aus dieser Folge mit, warum selbst die talentiertesten Helfer, wie zum Beispiel dieser Arzt, an sich selbst scheitern und was wirklich hinter dem Muster steckt, immer für andere da zu sein. Ob echtes Mitgefühl vielleicht ganz woanders beginnt, als wir eigentlich alle glauben? Wenn sich das für dich spannend anhört, dann ist diese Folge wie für dich gemacht. Also lass uns reinstarten. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.
Mein lieber Freund, wie geht's dir?
Ja, müde, aber gut, tatsächlich, muss ich sagen. Ich bin echt heute müde, das muss ich echt sagen. Das kann man einfach mal so aussprechen.
Ja.
Früher habe ich es mich nicht sagen getraut, weil es war früher immer so ein bisschen so ein Zeichen von Schwäche. Mhm. Ich kenne das noch so von meinem Vater und so, ja, wie, du bist müde, habe ich dir mal, glaube ich, erzählt. Wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, durfte ich mich auf keinen Fall hinlegen, weil wenn mein Vater früher nach Hause gekommen ist, dann so, wieso schläfst du denn? Dann so, ja, weil ich müde bin. Ja, von was denn? Bist du krank? So nach dem Motto. Na, und ich habe das echt noch irgendwie gefühlt, gibt es noch einen klitzekleinen Anteil in mir, der da schambehaftet sagt, ich bin müde. Aber heute bin ich müde.
Ja, das ist das Gute, wenn man überwiegend einen Audio-Podcast hat. Ne? Das sieht man,
das stimmt.
Man hört es dir nicht so richtig an. Mir hört man es vielleicht ein bisschen an, dass ich zwar nicht müde bin, aber dass ich so leicht erkältet bin. Also ich bin auch nicht bei ganz 100%. Also sind wir heute beide nicht ganz bei 100%. Aber das soll nicht zum Nachteil gereichen für die Folge, weil es passt eigentlich super zu unserem heutigen Thema.
Voll.
Du hattest mir das Thema geschickt und ich fand das gleich ziemlich cool. Magst du mal kurz erzählen, wie du darauf kommst?
Ach, da gab es unzählige Impulse, die auf dieses Thema eingezahlt haben. Und ich habe mir heute unter der Dusche, das habe ich tatsächlich jetzt noch geschafft, mich zu duschen. Da ist mir das eingefallen, unter was für einem großen Deckmantel könnte das denn eigentlich stehen, was wir heute besprechen. Und ich glaube, dass tatsächlich das Wort Helfersyndrom da ganz gut passt. Nämlich immer anderen helfen zu wollen, obwohl man selbst eigentlich überhaupt gar nicht die Energie hat und überhaupt gar nicht in der Lage ist, anderen zu helfen. Aber trotzdem ist es quasi so die eigene Mission, die ganze Welt retten zu wollen. So ein bisschen Tim Bensko-mäßig, ne? Also ich muss erstmal die Welt retten und dann frühstücke ich, so nach dem Motto, ne?
Ja. Ja, ja.
Und da gibt es wirklich also unzählige Beispiele und ich kenne auch dieses Verhalten tatsächlich in Teilen aus der Vergangenheit von mir selbst, muss ich ganz echt sagen. So, eigentlich geht es mir gar nicht gut, aber mich fragt jemand, hey, kannst du mir helfen? Ja klar, ich fahre los, ich bin da. Und obwohl ich eigentlich überhaupt gar nicht in der Lage war, also jetzt nur mal als plakatives Beispiel. Ich habe mich letztens mit einem Arzt getroffen, der aus einem fernen Land kommt. Ich möchte jetzt da nicht zu sehr auf seine Person hinweisen. Und der ist ein herausragender Homöopath zum Beispiel.
Mhm.
Und weiß wirklich innerhalb von Sekunden teilweise, was für ein Konstitutionsmittel die Person braucht, um ihr Problem zu lösen. Und das sind teilweise schwerwiegende Probleme am Start. Also von jahrelanger chronischer Erkrankungen bis zu krassen psychischen Problemen, oh, kann man alles heilen. Kann man alles hier, nimmst du das. Und teilweise funktioniert das einfach in einer erstaunlichen Präzision. Hm. Und er hat quasi die größten Hautprobleme, dass er einfach nicht eigentlich aus dem Haus gehen kann, immer mit Sonnenbrille. Dann hat er panische Angst, alleine zu sein. Panische Angst. Er ist eigentlich wie ein Kleinkind. Man muss ihn überall hinfahren, wieder abholen, draußen warten. Und der ist in unserem Alter, ne? Also das...
Also deswegen, Anfang 20. Krass, genau. Für einen Arzt.
Anfang 1920 geboren. Okay. Also das, da ist wirklich eine krasse Angst vorm Leben eigentlich am Start. Eigentlich fast eine Überlebensschwierigkeit, so sich selbst einfach zu versorgen, aber wirklich Fähigkeiten, die ganze Welt retten zu müssen.
Und sieht er das auch selber als Problem oder ist das für den halt egal, das ist halt so?
Also ich glaube, es gibt natürlich Anteile in ihm, das nervt ihn total. Auf der anderen Seite hat er dann schon auch dieses Ego und Selbstbewusstsein zu sagen, nee, alles cool und so weit. Ne? Also wer ist der Nächste, so nach dem Motto, dem ich jetzt hier helfe? Und wirklich einfach keinen Plan, wie er aus seiner eigenen Situation rauskommt, weil er sich die Zeit gar nicht nimmt. Und ich glaube, da ist quasi auch wirklich der Hase im Pfeffer. Und das kenne ich auch aus einem noch näheren Umfeld, dass immer alles dafür getan wird, um anderen zu helfen, aber selbst hat man Schlafstörungen, Zitteranfälle, Tinnitus, kenne ich alles wirklich von den Menschen, die eigentlich, ich sage jetzt mal ganz gemein, fast schon schwer geschädigt sind einfach, ne? Und energetisch echt immer im Mangel sind. Aber wenn sie aufstehen, gilt quasi immer jeder Gedanke, wie kann ich jetzt anderen helfen und wie kann ich die Welt einfach besser machen. Und deswegen wollte ich da heute mit dir mal drüber sprechen, wie wichtig es eigentlich wirklich ist, einfach diese Schale der Liebe zu füllen. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal vorgelesen, dieses Gedicht. Ne? Ja, ja. Sei wie eine Schale, also sei überflüssig sozusagen.
Überfließend,
genau, anstatt ausfließend. Ne? Also, dass du quasi ständig irgendwelche Lecks hast und bist dann am Ende leerer als diejenigen, die du gefüllt hast.
Genau.
Und ich glaube, darum sollten wir heute einfach mal sprechen, so über dieses Helfersyndrom, immer anderen helfen zu wollen.
Mhm. Genau, erweise dich als Schale, dich als Kanal, so heißt es in dem Gedicht auch, ne? Oder in dem Brief, den du da zitierst, damals von Bernhard von Clairvaux, der hat den geschrieben. Ja, das mit diesem Helfersyndrom, ich habe das für mich so ein bisschen immer, ich bezeichne das für mich anders, weil ich persönlich mit dem Wort helfen halt was total Positives verbinde.
Mhm.
Allerdings mit dem Retten nicht. Deswegen habe ich das für mich persönlich, ist nur so meine Sache, habe ich das Helfersyndrom als Rettersyndrom umformuliert. Und ich meine auch tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Ich glaube nämlich, dass ein Mensch, der ein Helfersyndrom hat, in meiner Definition, der versucht halt eben schon auch zu helfen, aber im Vergleich zum Retter, ohne sich dabei selbst erstens außer Acht zu lassen, beziehungsweise zweitens auch sich selbst nicht aufzuopfern.
Mhm.
Also das Rettersyndrom ist so in meiner Definition einfach dann ein Mensch, der sagt, okay, egal was mit mir ist, ich würde sogar mein Leben opfern, und manche tun das ja auch, wenn nicht gleich komplett, aber zumindest mal so in Scheibchen. Hauptsache, irgendjemand anderen ist geholfen. Das heißt, sie stellen ihren eigenen Selbstwert und ihre eigene Sicherheit und ihr eigenes Wohlbefinden oder auch ihre eigene Gesundheit einfach komplett hinten an. Ohne zu verstehen, dass auch so eine Haltung natürlich sich überträgt auf den Menschen, dem man versucht zu helfen. Vor allem, wenn das jetzt nicht ein einmaliger Fall ist, wo jetzt jemand vielleicht in der Lebensgefahr schwebt und man versucht, ihn dann irgendwie vom Berg zu retten oder sonst irgendwo. Sondern es gibt ja einfach auch Unterstützungsprozesse, die Jahre gehen, ja, oder zumindest Monate. Und das ist ganz interessant, du weißt ja genauso gut wie ich, dass sich Informationen auch durch zum Beispiel Nahrung, Wasser, natürlich ganz im Speziellen, gutes Stichwort, Prost an der Stelle, oder auch durch was auch immer übertragen. Und es gibt einen sehr berühmten indischen Lehrer, einen spirituellen Lehrer, der vor kurzem mal eine Geschichte erzählt hat, dass er in einem, also er war eingeladen mehr oder weniger bei Bekannten, und die Frau hat dann gekocht und die Frau war an dem Tag einfach in einer unfassbar schlechten Stimmung, war extrem schlecht gelaunt, extrem zornig und so weiter, hat die gekocht und hat denen dann das Essen gebracht und er hat dann halt zu ihr gesagt, ich werde das nicht essen. Und sie hat gesagt, was? Und na, indische Kultur, da gilt das ja also auch wirklich als schlimmste Zurückweisung und Respektlosigkeit, wenn du das Essen, das dir angeboten wird, was gemacht wurde, nicht isst. Und hat er gesagt, nein, ich werde dieses Essen von dir so nicht essen, weil so wie du bist, so möchte ich nicht sein. Also das heißt, alles das, was ich bin und was ich fühle, überträgt sich natürlich ja auch in gewisser Art und Weise und schon alleine schon aus dem Grund, es ist ja nur einer von vielen Gründen, würde ich immer sagen, okay, passt denn eigentlich das, was ich bewirken will, zu der Art und Weise, wie ich auch bin? Hm. Oder übertrage ich auch nicht irgendwo ein Stück weit energetisch meine Signatur auf diesen Menschen, nicht nur durch jetzt eben Essen und so weiter, sondern auch durch Worte, auch durch Handlungen. Ja, gibt ja den schönen Satz, auch Ratschläge sind Schläge. Genau, weil ein Ratschlag, der vielleicht liebevoll gemeint ist, aber eben sehr aggressiv kommuniziert wird, hat eben eine aggressive und somit destruktive Komponente. Mhm. Und dementsprechend würde ich immer sagen, okay, bin ich eigentlich der Bote dessen, was meine Botschaft bewirken oder ausdrücken soll? Ne? Das wäre mal so mein erster Gedanke dazu.
Genau, ist das im Gleichklang, weil die Signatur, das ist das, was du vorher auch gesagt hast, die finde ich so wichtig. Es ist wie so ein Stempel, den man mitgibt, ne? Sozusagen, ja. Wie man denn die Botschaft verpackt.
Ja.
Und
ja.
Es ist alles Energie, es ist alles Schwingung. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann ist es ja fast schon manchmal ein Paradoxum.
Ja, total. Wo
die Energie gar nicht weiß, wo sie hin soll, so richtig.
Ja. Ja, und ich weiß nicht, was du denkst. Also ich meine, dein Beispiel von dem Arzt ist ja wirklich, ist ja bezeichnend eigentlich. Ne? Ich meine, ich gehe jetzt eben davon aus, es ist ein sehr gebildeter Mensch. Der hat die Fähigkeit, also erstmal nicht nur klar zu denken, er ist auch in gewisser Weise reflektiert wahrscheinlich, er ist analytisch gut, er ist wahrscheinlich sehr empathisch. So, jetzt ist die Frage, hat der überhaupt gar keine Selbstempathie? Ja, also fehlt dem das bei sich selbst, was ihm bei anderen dazu hilft, so ein guter Arzt sein zu können? Das, sowas gibt es manchmal. Oder was steckt denn da dahinter? Weil ich sehe das ja bei vielen Menschen, die wirklich ein sehr hohes Empathievermögen haben, die eine sehr hohe emotionale Intelligenz haben, die auch wirklich auch eine kognitiv-rationale Intelligenz mitbringen, aber die das Offensichtliche im Leben, was sie selber betrifft, einfach überhaupt nicht erkennen. Oder verdrängen die das komplett? Ja, das wäre mal meine Frage, was du denkst, wenn du jetzt den anschaust. Oder du kennst ja auch andere Beispiele von Menschen. Ne? Ich glaube, jeder von uns kennt Beispiele von solchen Leuten.
Also, ganz ehrlich, die Menschen, die mir jetzt einfallen, das ist schon so eine halbe Handvoll mindestens. Die haben die Fähigkeit auch bei anderen nicht. Das muss ich ganz echt sagen. Also, die haben auch nicht die Fähigkeit, Feingefühl zum Beispiel zu entwickeln für andere, wie denn gerade die Situation ist. Und dann wird dann quasi einfach dieses, ich helfe dir jetzt auf meine Art und Weise, sehr, sehr stark einfach durchgedrückt. Also schon auch narzisstisch, muss ich sagen. Narzisstische Ansätze, nicht nur Ansätze, sondern auch sehr starke Ausprägungen von Narzissmus. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel bei dem Arzt feststelle. Also so dieses emotional intelligent zu sein, kann ich da tatsächlich auch nicht feststellen.
Okay. Mhm.
Also es ist schon auch immer jeder andere schuld an allem.
Okay.
Also deswegen, da ist Verantwortungsabgabe zum Beispiel auch ganz oben.
Das heißt, er ist also extrem fachkompetent und begabt.
Exakt.
In so einem Bereich, aber es ist so eine Art Inselbegabung quasi. Ne?
Also, exakt.
Okay.
Mhm. Genau, und das ist vielleicht auch, ja, wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen so die Schnittstelle oder die Gemeinsamkeit von denjenigen, wo ich da drüber nachdenke. So dieses, ich kann es einfach nicht auf mich selbst anwenden, weil wie ich anderen helfe, einfach vielleicht auch manchmal so eine Übergriffigkeit hat. Das werde ich auch nicht vergessen. Ich war mal mit einer Freundin zusammen beim Essen mit dem Arzt und er hat dann angefangen mit seiner Kollegin, quasi während wir am Essenstisch gesessen sind, mit seiner Kollegin, so mit vorgehaltener Hand, über meine Partnerin zu sprechen.
Was?
Also, was man der denn jetzt geben müsste, so. Während wir am Essenstisch gesessen sind. Nur so viel dazu, mal ein Beispiel zu bringen, wie übergriffig. Also wir saßen da so, beide haben, oder alle vier haben gegessen und plötzlich haben sie das Besteck weggelegt und dann so mit vorgehaltener Hand, so, das würde der mit Sicherheit helfen. Und dann so, alles klar bei euch? Dann so, ja, ja, alles gut, passt schon. Und dann weiter gegessen und dann hinterher hat sich eben rausgestellt, also wir haben uns jetzt da mal beratschlagt und wir hätten folgende Empfehlung, so nach dem Motto, ne? Keiner hat danach gefragt, keiner wusste eigentlich, um was es geht. Die haben nie richtig mit ihr über irgendwas gesprochen. Nur um mal so ganz kurz die Dimension von anderen helfen, aber selbst quasi
ja, verstehe.
Ein energetisches Wrack sein. Ja, und lustigerweise ist diejenige, mit der er da gesprochen hat, auch immer in der Liebe. Liebe ist über alles und Gott ist, genau, das Göttliche in dir musst du einschalten können und sie war das letzte Mal hier in der Inkarnation, dann war es das für sie. Laut
also
ihr Mann...
Also das ist ihr Selbstbild quasi. So.
Exakt, aha. Ja genau. Und laut ihrem Mann hat sie die kürzeste Zündschnur, die er so kennt. Na, also da ein falscher Satz und Wiedersehen. Sozusagen. Na, also, das ist so das, was ich meine.
So steht bei den anderen fast, ne?
Bisschen. Und bei den anderen halt immer genau zu erkennen. Vielleicht ist das auch mitunter die Hauptmessage. Bei den anderen immer genau zu erkennen, was denn jetzt nicht stimmt, wie man quasi das Leben perfektioniert, wie man alles heilt. Aber halt ein riesen eigener blinder Fleck sozusagen. Und ich glaube, wir können uns da alle nicht freimachen davon, ne? Dass wir bei anderen immer sehr, sehr viel vielleicht auch erkennen. Und vielleicht ist es genau das, dass wir in den anderen einfach die Fähigkeit haben, was zu erkennen, was eigentlich ein Spiegel für uns selbst wäre sozusagen und uns manchmal die Fähigkeit fehlt, das auf uns selbst auch anzuwenden.
Es gibt ja da, also weil wir vorhin über Empathie gesprochen haben, ne? Also alle, die jetzt eben dieses Helfer- oder Rettersyndrom haben, wie auch immer, also alle, die die Welt verbessern wollen oder was für andere Menschen tun wollen, die haben ja eben diesen Empathieanteil. Aber es, was ganz interessant ist, dass das ja nur ein Teil des Dreiecks ist, diese Empathie. Es gibt ja dann noch die Eckpartie, also die Abgrenzungsfähigkeit quasi, die jetzt zum Beispiel ein Arzt braucht, damit er eben nicht in dieses Leid rutscht, das vielleicht bei einem schreienden Patienten vor ihm ist. Also wenn man sich eben nicht abgrenzen kann, auch dann ist man so grenzenlos empathisch, ne? Und hat gar keine Regulationsfähigkeit, auch bei sich bleiben zu können, wenn es notwendig ist. Wenn man nur ekpathisch ist, ne, dann hat man überhaupt keine Möglichkeit, sich einfühlen zu können, dann wird man kalt. Aber es gibt noch einen dritten Begriff, und zwar heißt der Empathie. Also den schreibt man wie Empathie, aber mit einem I. Und Empathie ist quasi die Empathie für sich selbst. Na, also wenn Empathie die Fähigkeit ist, sich in andere Menschen einfühlen zu können, ist Empathie die Fähigkeit, sich in sich selbst einfühlen zu können. Also sich selbst wahrnehmen zu können. Und das, was du da jetzt beschreibst bei dem Arzt, und ich glaube, da würde ich fast jetzt mal den Verdacht hegen, dass es bei einigen der Fall ist, die man jetzt bei diesem Helfer- oder Rettersyndrom da beobachtet, da fehlt ganz viel Empathie. Also die haben gar kein Gefühl mehr für sich selbst. Die spüren sich selber gar nicht mehr. Die sind so in ihrem Helfermodus, in ihrem Rettermodus, in ihrem Tun, die sind so wegfokussiert auf andere, auf die Welt, auf das Leid, auf die Menschen, auf dieses, auf jenes, dass die sich selbst eigentlich fast von sich selbst dissoziiert haben. Also abgespaltet haben ein Stück weit. Und vielleicht auch ganz gerne anderen Menschen helfen und sich um die Leben von anderen kümmern, damit sie sich um ihr eigenes Leben nicht mehr kümmern müssen, was vielleicht manchmal der größere Act wäre. Ne? Weil das kennt man, glaube ich, auch aus dem Privatleben, dass es manchmal deutlich leichter ist, einem anderen in seinen Beziehungsproblemen irgendeinen schlauen Ort zu geben, als die eigenen Beziehungsprobleme in den Griff zu kriegen. Ja, also man sieht natürlich die Fehler bei den anderen immer relativ klar und kann sie auch klar benennen. Der Vorteil ist, bei den anderen muss man selber die Lösung nicht herbeiführen, sondern man kann einfach nur sagen, hey, ist doch ganz klar, da wäre das und das und das zu tun. Man muss es aber dann nicht tun. Und das, was ja anstrengend ist, ist es zu tun. So, und wenn man selber in der Kiste sitzt bei seinen eigenen Themen, dann kommt man manchmal eben nicht mehr so leicht ins Tun, weil man emotional damit verwoben ist. Und wenn man emotional damit verwoben ist, dann sieht man auch manchmal nicht mehr, was zu tun wäre. Und deswegen schaut man dann ganz gerne auch mal weg und möchte sich damit gar nicht mehr beschäftigen und beschäftigt sich lieber mit dem Leid der anderen, um sich vom eigenen Leid abzulenken. So, und das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt, wo dann viele quasi verwahrlosen eigentlich selber, ne, und völlig verlottern, aber immer noch tatsächlich einen Riesenjob für andere machen. Mhm. Aber ohne zu merken, dass sie damit eigentlich einen ganz großen und wichtigen Teil dessen, was eigentlich ihre Aufgabe wäre, sich selbst auch als Heil, ja, als heilsames Wesen quasi zu erschaffen, als erstes, dass sie den eigentlich komplett vernachlässigen und somit eigentlich gar nicht so gut helfen und heilen können. Mhm. Und vor allem auch zeitlich sehr begrenzt, weil irgendwann gehen diese Leute vor die Hunde. Gibt es ja viele, viele berühmte Beispiele auch, ne? Auch viele Heilerinnen vom Mittelalter, ne, oder viele, viele berühmte Persönlichkeiten, die extremes Leid ja auch geheilt haben, aber selber eigentlich daran zugrunde gegangen sind. Also wirklich Selbstaufopferung im schlechtesten Sinne. Mhm.
Ich möchte nochmal einen anderen Aspekt mit reinbringen. Mhm. Vielleicht eine kurze Story dazu. Mhm. Ich habe mal an einem ersten Weihnachtsfeiertag vor vielen, vielen Jahren in der Bahnhofsmission in München Essen ausgegeben. Und das war eine ganz zauberhafte Stimmung dort. Da kommen dann einfach auch Obdachlose, die da quasi Weihnachten feiern. Da ist auch so ein Christbaum aufgebaut und man gibt da quasi Suppe aus und Tee und so weiter. Und da war ein Hotelbesitzer mit mir in der Essensausgabe. Und da war er so ein bisschen ruhiger. Und dann sagt er plötzlich: Warum glaubst du eigentlich, dass wir das alles hier machen? Und ich habe mir gedacht, das, ja, weil die Menschen halt da irgendwie Hilfe brauchen und weil halt das jemand machen muss. Und weil es vielleicht auch irgendwie Freude macht, den anderen zu helfen. Aha, hat er gesagt. Ich habe mir nämlich da total viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt, ob ich das alles nicht hier mache, um mich selbst einfach dann besser zu fühlen. Ob ich das gar nicht für die mache, sondern für mich, dass ich dann sagen kann, boah, ich bin schon echt auch ein toller Held, weil ich helfe auch total krass hier. Na, am ersten Weihnachtsfeiertag bin ich hier, anstatt bei meiner Familie. Also das muss man erstmal machen, ne? Wie, dass man da sich so aufopfert für andere, so nach dem Motto. Und das fand ich dann total spannend, wie er dann das so ganz ehrlich gedroppt hat. So dieses, wie hoch ist der Ego-Anteil am Helfen? So, dass ich dann sagen kann, du, was hast denn du am ersten Weihnachtsfeiertag gemacht? Ja, ich war bei meinen Großeltern und haben Schweinebraten gegessen. Ich so, ach so, ja, aber ich war in der Bahnhofsmission und habe Essen ausgegeben für Obdachlose. Mhm. Also nach dem Motto. Und das beobachte ich eben auch, dass dann eben dieses Streben nach Helfen ganz oft auch damit verbunden ist, dann immer wieder droppen zu können. Tja, wenn wir denen nicht geholfen hätten, dann wären die vielleicht nicht mehr hier. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann würde die Welt vielleicht jetzt auch ganz anders aussehen. Wenn der nicht das eingeleitet hätten, heieiei, ne? Also so nach dem Motto, dann auch diese Erfolgsstories immer zu droppen die ganze Zeit. Also so tue Gutes und sprech darüber, so nach dem Motto. Sehe ich da auch. Sehe ich die ganze Zeit. Ja. Und vor allem auch immer dieses Trüffelschweinartige. Dieses Trüffelschweinartige. Er hat mich gefragt, wie geht's deiner Mutter? Ich so, ja, geht so, ein bisschen Hüftprobleme. Dann so, oh, da kann man was machen. Was hat sie denn genau? So, dann so, lass doch mal ganz kurz meine Mom jetzt einfach mal ganz kurz raus. Mhm. So nach dem Motto. Na, also sofort sieht dieses, wo kann ich noch helfen?
Ja.
Und stand aber vor mir mit Sonnenbrille, riesen Hautausschlag und komplett orientierungslos. Also das war so, das war eigentlich ein passendes Beispiel. Mhm. So ein, ja, dieses, wie geht's dir eigentlich? Ja, ist ja egal, aber wie geht's deiner Mutter? Oh, ja, da kann man was machen.
Ja. Weiß genau, was du meinst. Ja. Das stimmt, das beobachtet man auch häufiger. Also praktisch so helfen, um sein eigenes emotionales Defizit irgendwo zu verringern. Ein Stück ganz weit genau. Auch. Ne? Also helfen, um dadurch Anerkennung und vielleicht auch Status zu bekommen. So, ich bin der, der es gemacht hat. Da wusste ganz ich doch genau. Etwas. Ne?
Also. Genau, genau. Also schon so dieses bisschen Profilieren dadurch vielleicht auch, dass man jetzt immer wieder geholfen hat. So, ne?
Ja, ja.
Und richtig. Wir wollen ja gar nicht helfen, verteufeln, so nach dem Motto, wenn ihr diese Folge gehört habt, dann ist das Learning, dass ihr bitte nie mehr jemandem helft. Das soll es natürlich nicht sein.
Nee, aber es ist schon eine spannende Frage trotzdem, dass man sich mal überlegt, ja, okay, gut, ich helfe gerne. So, wenn ich jetzt, und alle, die jetzt dazuhören, wenn man das für sich bejahen würde, okay, bin ich jemand, der gerne hilft? Okay, ja. Gut, warum? So, und diese Warum-Frage ist nicht so banal, wie sie offensichtlich erscheint, weil die erste Antwort auf die Warum-Frage wäre, ja, weil man das einfach tut oder weil es einfach schön ist, Menschen zu helfen oder weil
Nächstenliebe.
Nächstenliebe, genau. Ne? Also diese oberflächlichen moralischen Grundsätze. Das heißt ja nicht, dass die falsch sind oder dass die auch nicht stimmen. Die können ja ein Teil sein. Aber vielleicht kann man das mal auf eine andere Ebene heben. Ich habe mal ein Beispiel von einem Unternehmer, den ich längere Zeit begleitet habe mit seinem Unternehmen und der genauso war, wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Selber also wirklich ein Haufen Herausforderungen und Probleme auf allen Ebenen, aber tatsächlich also fast schon ein kriegerischer Helfer. Also wirklich mit dem Vorschlaghammer unterwegs und wenn sich jemand von ihm nicht helfen ließ, ja, wenn er die Leute nicht coachen durfte, Er hat die Leute aufgefordert dazu, lass dich jetzt von mir coachen, lass dir jetzt von mir helfen. Dann war das für ihn emotional wirklich sehr schwerer Schmerz. Eine ganz starke persönliche Zurückweisung. Er hat das Ablehnung. Auch persönlich genommen. Genau, Ablehnung. Mhm. Ja. Und ich habe ihm dann irgendwann mal die Frage gestellt, ja, also du hilfst ja gerne und es ist wirklich, der hat ein ganz tolles, großes Herz und der liebt es wirklich auch Menschen zu helfen. Der kann übrigens auch tatsächlich helfen, also er hat auch eine Gabe. Und ich habe ihm dann irgendwann gesagt, okay, stell dir vor, du könntest nicht mehr helfen, also du dürftest nicht mehr helfen. Es gibt keine Möglichkeit mehr. Wer bist du, wenn du nicht mehr helfen kannst anderen? Und das hat zu einer sehr langen Sprechpause geführt, die Frage. Und da kam auch keine wirkliche Antwort. Da kamen dann Ausreden und so weiter. Also, und viele Leute, ich meine, jeder hat so seine Statussymbole, womit er sich identifiziert oder viele Leute. Ne? Und bei ihm war es tatsächlich eben auch das Helfen. Ne? Also sich selbst zu identifizieren mit einer helfenden Person, was, glaube ich, gar nicht so selten ist. Das, glaube ich, sieht man auch im Elternkontext ganz oft, dass Eltern sich als Helfer und Beschützer ihrer Kinder auch identifizieren. Und wenn diese Kinder dann älter werden und nicht mehr so viel Hilfe wollen oder brauchen, oder wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus gehen würden, dann ist die Frage, ja, wer bin ich eigentlich, wenn ich jetzt denen nicht mehr helfen kann? Ja, dann hofft man, dass die Kinder schnell Enkelkinder kriegen, dass man dann endlich wieder jemand hat, den man bemuttern oder bevatern kann, ja, oder man holt sich einen Hund. Oder sonst irgendwas, aber das ist genau der Punkt. Ne? Also warum helfe ich eigentlich so gerne? Und hat das eigentlich mehr mit mir zu tun als mit den anderen womöglich? Trotzdem ist es ja auch schön und gut zu helfen. Es geht nicht darum, wie du gerade gesagt hast, es geht nicht darum zu sagen, hör auf mit dem Blödsinn. Sondern es geht darum, vielleicht sich bewusst zu machen, okay, lenke ich mich eigentlich von einer auch weiteren wesentlichen Aufgabe, die nur mich selber betrifft, lenke ich mich da womöglich davon ab, weil ich mich so stark auf andere fokussiere und da ja auch eine Art emotionale Rendite dafür kriege, dass ich das tue, dass ich eigentlich meine eigenen Themen gar nicht mehr anschaue und auf meinen eigenen Schmerz gar nicht mehr, den ich eigentlich hätte, meine eigenen Baustellen eigentlich gar nicht mehr, gar keine Zeit mehr habe dafür auch. Ne?
Weißt du, was auch spannend ist? Da kommt mir wieder der Steffen Kirchner Signature-Satz in den Sinn. Zeige mir, wie du eine Sache machst und ich sage dir, wie du alle Sachen machst. Und für mich ist auch immer ein Anzeichen dafür, dass ich so ein bisschen dieses Rettersyndrom habe, nenne ich es jetzt einfach mal, wenn ich einfach auch auf anderen Ebenen immer mehr gebe, als ich eigentlich habe. Das ist quasi einfach so eine, auch so eine vielleicht Charaktersignatur. Also über, in Anführungszeichen, den energetischen Verhältnissen zu leben. Und energetisch kann ja auch zum Beispiel monetär sein. Geld ist ja auch eine Art von Energie. Dass ich da auch mehr immer ausgebe, als ich eigentlich wirklich habe. Und das stelle ich auch bei diesen Menschen fest, dass das quasi mit einhergeht. Also ich gebe immer mehr Energie, egal wie diese Energie verpackt ist, als ich eigentlich zur Verfügung habe.
Absolut.
Und das ist schon spannend. Das ist spannend, dass das einfach dann auch auf anderen Ebenen sehr gut dann funktioniert.
Absolut.
Also konsequent ist sozusagen, ne?
Genau, immer mehr oder eben halt alles. Alles von dem, was ich habe, gebe ich sofort weiter. Ne? Das war dieser Satz eben aus dem Brief, wo du vorhin zitiert hast. Ne? Ja. Erweise dich als Schale und nicht als Kanal, weil der Kanal behält ja nichts für sich zurück. Der Kanal gibt 1:1 das weiter, ne? Was kommt, wird sofort 1:1 weitergegeben. Er ist praktisch einfach nur so eine Art Durchlaufsystem. Und ich habe tatsächlich gerade einen ganz brandaktuellen Fall aus eigentlich im beruflichen Kontext von einer Person, die seit vielen Jahren chronische Geldknappheit hat, sagen wir es mal so. Ne? Wirklich, aber wirklich, also Hardcore-Knappheit, also die kommt schon klar, ne? Aber die hat jetzt nicht 40 Euro zum Beispiel im Monat, um sich zum Beispiel ein zusätzliches, es ging jetzt hier speziell um ein Nahrungsergänzungsprodukt und so weiter, was echt gut gewesen wäre für sie. Und sie kann sich's aber nicht kaufen, obwohl sie will, weil sie die 40 Euro im Monat nicht hat. So, jetzt, das ist ein ziemlicher Dauerzustand bei der Frau. Und das ist ihr auch bewusst und es nervt sie wahnsinnig. So, bisher war noch keine Möglichkeit, das zu verändern für sie. Egal. So, jetzt hat sie tatsächlich eine Erbschaft bekommen. Keine allzu große Erbschaft, aber immerhin, es bleiben 15.000 oder 20.000 Euro übrig. So, jetzt ist das erste Mal in ihrem Leben, dass sie praktisch einen ganz kleinen fünfstelligen Betrag auf dem Konto rumliegen hat. Und jetzt entsteht komplette Panik. Was machen wir jetzt mit der Kohle? Weil jetzt frisst ja die Inflation praktisch das Geld auf. Also das Geld darf jetzt auf keinen Fall liegen bleiben, weil jetzt war natürlich dann der Rat, na, also war erstmal die Frage, was mache ich denn mit der Kohle jetzt?
Hast du gesagt, naja, ich helfe dir. Ein Coaching kostet ungefähr genauso viel, das passt für mich.
Lustigerweise ist sie schon bei uns im Coaching. Mhm. Wie auch immer das wieder finanziell geht. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Auf alle Fälle habe ich nicht gesagt, sondern es wurde dann mit ihr gesprochen. Der Rat war halt dann eben, hey, pass mal auf, wenn du eh kein Geld hast, du hast gerade mal 15.000 Euro und die Frage ist, was mache ich mit dem Geld, ist die Antwort erstmal gar nichts. Ja, weil du brauchst erstmal ein bisschen liquide Reserven, ein bisschen Backup-Money und so weiter. Liquidität schlägt Rentabilität und so weiter. Ja, aber es geht nicht und jetzt man muss mit dem Geld arbeiten und so weiter und so fort. Und sie muss jetzt mal anfangen und so weiter. Und tatsächlich hat das dann dazu geführt, dass sie wohl einen Kurs von jemandem oder einen Vortrag oder irgendwas sich angeschaut hat von einem natürlichen Investment-Profi, der dessen Geschäftsmodell es ist, genau mit dieser inneren Unruhe und Unsicherheit und den Ängsten der Menschen und auch der finanziellen fehlenden Bildung dieser Menschen zu arbeiten und die so zu triggern und so kirre zu machen, dass die Leute noch mehr Angst haben. Und natürlich dann bei ihm in einem Programm, das sehr teuer ist, einzusteigen, um dieses Geld natürlich dann, das Geld, das sie ja nicht haben, ja, das Geld dann besser in der Zukunft zu investieren. Also der bringt praktisch Leute dazu, die kein Geld haben, Geld zu investieren, das sie nicht haben, aber immerhin bezahlen sie ihn davor mit dem Geld, das sie eigentlich investieren könnten, aber das haben sie ja nicht mehr, aber das haben sie ihm ja dann überwiesen. So, jetzt hat die praktisch tatsächlich dieses Programm wohl gebucht und lernt jetzt vielleicht Geld zu investieren, das sie nicht hat. Und jetzt konnte sie sich das leisten, weil jetzt hatte sie ja das Geld, aber sie hat es eigentlich nicht, sie hat es nur geschenkt bekommen. Aber lustigerweise die 40 Euro für das Nahrungsergänzungsprodukt, das war schon wieder vergessen. Na, und da sieht man mal, das ist eine intelligente Frau. Na? Da sieht man mal, wie irrational, wenn die Emotionen zu hoch sind und diese eigenen Themen, na, wenn das nicht geheilt ist, auch einfach diese Ängste und diese Unruhe, die da entsteht, zu was für katastrophalen Entscheidungen das zum Schluss führt, weil ein Mensch... Ich meine, sie ist jetzt wirklich nur ein Paradebeispiel für ganz, ganz, ganz viele Menschen. Ja. Ihr Wunsch war eigentlich, wenn man sie davor gefragt hätte, sie möchte endlich mal das Gefühl haben, Geld, genug Geld zu haben, dass man nicht wegen 50 Euro hin oder her überlegen muss. Jetzt hatte sie es, scheiß drauf, dass es doch eine Erbschaft war, aber sie hatte es jetzt mal. Und das Geld jetzt zu haben, ist ein Zustand, den die Leute gar nicht aushalten können. Und das ist dein Beispiel so mit diesem Kanal einfach auch, ne? Dass wenn ich es gar nicht aushalten kann, mal Zeit für mich zu haben, mal Energie für mich übrig zu haben oder Geld für mich übrig zu haben, dass mal was bleibt, dass ich nicht alles 1:1 weitergebe, dann erkenne ich vielleicht, dass da mein Thema liegt. Ja? Ich kann gar nichts annehmen. Ja? Ich kann nur immer geben, aber ich kann nicht annehmen und halten. Und damit habe ich eigentlich mindestens 50% der Aufgabe ignoriert und verpasst.
Ja, perfekt. Perfektes Beispiel. Also das ist so anschaulich und trifft es einfach wie den Nagel auf den Kopf sozusagen. Ne? Das ist auch was ich bei den anderen jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke, den Personen, die mir einfallen, auch perfekt einfach wirklich einsortieren kann. Hm. So dieses Annehmen können ist eigentlich bei allen völlige Fehlannahme. Es geht einfach nicht. Also selbst ein Kompliment geht nicht. Ja. Wissen sie gar nicht, was sie damit machen sollen. Wird es einfach wegignoriert oder wie auch immer. Ne? Es ist deswegen auch dieses, es geht nur in eine Richtung. Es geht nur raus.
Ja, genau. Und das scheint ja total im Kontrast zu stehen mit dem, dass man sagt, heutzutage leben wir eigentlich in einer total egoistischen Gesellschaft, wo sich jeder nur noch um sich selber kümmert.
Genau.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die total egozentrisch nur noch ihr eigenes Ding machen. Aber ich glaube, dass ganz viel Egozentrik auch eben aus dieser Erschöpfung herauskommt. Ne, man nennt das übrigens in der Fachsprache Compassion Fatigue. Also Compassion ist das Mitgefühl und Fatigue ist praktisch dieses Erschöpfungssyndrom. Also praktisch die Mitgefühlserschöpfung könnte man das übersetzen. Ne? Compassion Fatigue. So, das heißt, wenn ich die ganze Zeit mitfühlend bin mit allen anderen und praktisch der Kanal bin und immer nur weitergebe und nichts für mich zurückbehalte, nichts für mich übrig bleibt, dann bin ich irgendwann so erschöpft, dass ich praktisch von diesem ständigen Helfen und Kümmern für die anderen ins Gegenteil rutsche. Das Pendel schwingt praktisch auf die andere Seite zurück und jetzt denke ich mal, wisst ihr was, leckt's mich alle kreuzweise, jetzt bin nur noch ich dran. Das sind dann die Leute, die sich nur noch um sich kümmern und sagen, ich habe mein ganzes Leben lang für die anderen, haben nicht mal gefragt, teilweise danach, ne? haben halt sein ganzes Leben lang für die anderen aufgeopfert. Eltern werfen ihren Kindern vor, dass sie ja praktisch jahrelang sich für die Kinder aufgeopfert haben. Entschuldigung, das Kind hat sich nicht entschieden, dass es von dir geboren wird. Du hast dich entschieden, ein Kind zu bekommen, okay? So, jetzt wirfst du dem Kind vor, dass es einige Jahre deiner Lebenszeit investiert. Okay, ne? Also so, und das ist praktisch das, wo das dann zurückpendelt, das Pendel, und jetzt kümmert man sich nur noch um sich. Und ich glaube, dass diese egoistischen Tendenzen, wo man von Menschen sieht, oder diese Verhärtung ganz stark eben von dieser unguten, unbalancierten Art des scheinbaren Gebens, was eigentlich dann doch wieder ein gefühltes Nehmen ist, herrührt. Das wäre mein Verdacht dazu. Wir müssen nicht nur lernen, mehr zu geben, wir müssen vor allem erstmal lernen, uns selbst etwas annehmen zu können.
Ja, Rollen.
Und uns selbst annehmen zu können. Weil da schließt sich eigentlich fast der Kreis so zum Einstieg, weil wir ja gesagt haben heute auch, wir sind ja beide heute nicht ganz bei 100%, du bist ein bisschen müde. Hattest gestern einen harten Tag, ich bin ein bisschen verschnupft. So, was heißt denn das jetzt heute für dich in der Konsequenz, wenn du jetzt heute nicht bei 100% bist? Was machst du denn heute da? Also ist das jetzt einfach für dich dann so oder hat das jetzt irgendeine Konsequenz für dich in deinem Tag, dass du dich heute jetzt nicht bei 100% fühlst?
Ja, voll, total. Das hat maximale Konsequenz.
Nämlich?
Ja, wesentlich mehr Ruhe. Und zwar eben aus dem Aspekt heraus, weil ich weiß, was ich gestern Abend gemacht habe. Und ich weiß, das braucht wieder auffüllen. Na, also ich war gestern tatsächlich einfach in 3 Stunden einer Helferrolle sozusagen, in einem Coaching-Raum sozusagen und habe da sehr viel gegeben und weiß jetzt genau, wenn ich heute nicht auf mich aufpasse, dann kann ich das in der Zukunft so nicht mehr machen. Na, deswegen, ich weiß, dass diese kleinen Mini-Vacations so wichtig sind. Deswegen weiß ich, dass ich, wenn wir jetzt heute aufhören, dass ich zum Beispiel am Vormittag jetzt heute erstmal nichts machen werde. Außer mit der Alina vielleicht irgendwie einen Saft trinken und vielleicht nochmal ein bisschen rausgehen und das war's. Und das weiß ich genau, dass ich das so machen werde. Und zwar, weil ich aus der Erfahrung raus weiß, was ich nicht mehr imstande bin zu leisten, wenn ich es nicht mache. Weil dann bin ich dauermüde und dann bin ich schlecht gelaunt vielleicht auch mal und treffe schlechte Entscheidungen und so. Na, das hat dann so viele krasse, weitreichende Konsequenzen, wenn ich es nicht mache.
Ja, genau. Und das ist eben der Unterschied zwischen einem Menschen, der eben auch diese Empathie dann hat, wie dir. Und wenn man die halt nicht hat, ne? Weil ein anderer würde jetzt eben sagen, oder auch eine andere, ja, würde jetzt sagen, naja, gut, bin ich ein bisschen müde und so weiter, es geht schon, ja, wegen jeder Kleinigkeit da jetzt und so weiter. Ich muss mich jetzt auch, ich habe da auch nicht Zeit wie der Adrian, der hat ja keine Kinder und der hat ja nicht mein Leben und so weiter. Das ist für mich gar nicht möglich. Ich muss jetzt für die anderen ein bisschen mehr von dem Getränk, ein bisschen mehr Kaffee, ein bisschen mehr dieses und jenes, dann geht's schon. Ne? Und genau da geht es los, ja, mit diesem, dass man eigentlich seinen zentralen Auftrag übersieht. Natürlich kann sich nicht jeder vielleicht jetzt den ganzen Vormittag dann freinehmen, aber jeder kann etwas für sich tun. Ja?
Und genau, darum geht's. Ja. Und es heißt ja nicht, dass ich jetzt heute den ganzen Tag nichts mehr mache, sondern ich verlage das Ganze einfach auf eine Zeit, wo ich mich wieder gefüllt habe. Und also in der Summe habe ich dann quasi schon auch mein Zeugs gemacht, aber halt vielleicht nicht gleich direkt durchgeballert sozusagen.
Ja,
ne?
Ja, absolut. Kann ich genauso weitergeben oder zurückgeben. Ist bei mir genauso. Mein Nachmittag ist heute, was bei mir sehr, sehr selten ist, weil ich tatsächlich in der Regel einen recht engen Terminkalender habe, aber ist bis auf eine kleine Abendveranstaltung, die aber auch schon mit eigentlich privat ist, aber da, wo ich hinfahre, ist ziemlich frei heute Nachmittag, oder eigentlich komplett frei, weil ich mich heute Nachmittag auf so eine Frequenzmatte zu Hause, da wo ich mich dann drauflege, die einen gut versorgt, und da lege ich mich heute drauf.
Bewusst oder war das Zufall jetzt, dass das quasi jetzt frei war?
Nee, das habe ich mir frei geräumt. Bei mir ist kein Nachmittag frei, normalerweise. Mhm. Das gibt's nicht, weil...
Also aktiv gesagt, ich kann heute leider nicht, oder wie?
Ich könnte, ne? Also mir geht's jetzt nicht schlecht.
Ja, ja, schon
klar. Aber ich merke... Das ist nicht, wie es sein sollte, und das sollte morgen besser sein. Ob es morgen jetzt schon alles perfekt ist, weiß ich nicht, aber es sollte besser sein. Es muss sich zumindest in die richtige Richtung entwickeln. Und dafür muss ich was tun, weil ich will morgen und vor allem am Wochenende jetzt dann Menschen wieder besser, also gut helfen können, wie ich kann. Und deswegen bin ich jetzt da heute Nachmittag dran, und deswegen habe ich alles so weggeschoben und auch ein, zwei Sachen abgesagt oder verschoben, um da jetzt diese Zeit zu haben, ja.
Hier die letzten beiden Sätze aus Die Schale der Liebe. Wenn du nämlich mit dir selber schlecht umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich.
Ja, siehst du.
Ich glaube, das ist quasi genau das, was das so auf den Punkt bringt am Ende.
Richtig.
Und sich zu schonen, ich glaube, es geht mehr Menschen so, als man denkt, die auch dieses Gefühl von innerer Getriebenheit haben, wie ich das hatte. So dieses, wenn ich mich jetzt hinlege, ist es in der gesellschaftlichen Konvention einfach nahezu asozial. Na, weil das macht man ja nicht. Man ist ja fleißig, man muss viel machen und hart arbeiten und so. Und wenn der Merz dann noch sagt, wer halbtags arbeitet, das geht sowieso nicht und so, na, dann fühlt man sich da noch mehr getriggert. Oh, okay, oh, da bin ich ja kein guter Bürger oder wie auch immer. Ne? Und ich glaube, das Zulassen, das Annehmen von Empathie, und das Entwickeln von Empathie ist, glaube ich, vielleicht auch eine Art von Arbeit, ehrlich gesagt.
Ja,
das passiert nicht einfach so, sondern das darf man auch lernen. Ich musste das total hart lernen, wirklich. Also richtig crazy hart, dass ich einfach mich mal alleine nur für eine halbe Stunde hinlege, wenn ich das Gefühl habe, meine Energie ist gerade heute echt ein bisschen ausgegangen.
Ich auch.
Also ja. Das ist echt, also früher bin ich da drüber rasiert wie so eine Dampframme. Völlig egal. Puh, ja, geht schon, passt schon. Also ich kenne dieses Gefühl auch. Es war, deswegen, ich weiß schon auch, von was ich da rede, wenn man so völlig über die eigenen Energien drüber geht. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Deswegen kann ich mich auch gut reinfühlen, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Also Empathie musste ich nie lernen. Empathie musste ich stark lernen und darf ich immer weiter dran arbeiten, sage ich mal. Das ist immer... Es gibt einfach manche Dinge, die hat man, und es gibt manche Dinge, wie du sagst, die muss man sich ein Stück weit erarbeiten und einfach immer Achtsamkeit drauf legen. Und ich glaube, deswegen können wir ganz gut auch das sehen bei anderen, weil wir selber durchaus auch schon an diesem Punkt waren, wo wir da vielleicht nicht optimal gelebt haben früher.
Ja, voll.
Aber man kann es lernen, und das ist die gute Botschaft, und das sollte man auch lernen. Für sich und für andere.
Ja, voll. Voll. Und ich glaube, das kann man einfach für sich mal überprüfen, wenn es so ein paar Learnings gibt, vielleicht aus dieser Folge, ob man denn generell vielleicht den Hang hat, immer mehr zu geben, als man eigentlich hat. Also Stichwort auch, hatten wir auch schon mal, Spenden und so. Ne? ob es auf anderen Ebenen auch immer so Energielecks gibt, die sofort, wo sofort alles rausgeht, aber nichts drin bleibt. Mhm. Was ich für mich auch überprüft habe, ist, ob man sich zum Beispiel auch schuldig fühlt, wenn man einfach mal eine Grenze setzt. Also dieses Eckpartie, wenn man die quasi, wenn man das anwendet, ob man dann sagt, ach, na scheiße, das kann ich eigentlich, jetzt habe ich gesagt, ich kann da nicht, wie der Steffen jetzt, der hat plötzlich irgendwie dann seinen Terminkalender leer. Eigentlich blöd, nee, den rufe ich jetzt an, das mache ich dann doch. Da hat mich da quasi so ein schlechtes Gewissen dann dabei, dass ich das jetzt mache für mich. Oder ziehe ich auch meinen eigenen Wert draus, eben gebraucht zu werden? So dieses, warte ich dann quasi auch darauf, wenn ich mich in Anführungszeichen aufgedrängt habe zu retten, erwarte ich dann auch ständig, dass man sagt so, hey, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Danke, danke, danke. Weil das kenne ich auch, dann diese Enttäuschung, also dieses Coaching ohne Auftrag gefühlt, da wird dann rumgecoacht, rumgemacht, rumgerettet. Und wenn dann aber nicht die überschwängliche Rückmeldung kommt von danke, 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 das war das Beste, was jemals in meinem Leben passiert ist, dann wird eher so mit verschränkten Armen vor einem gesessen und eher so, ja, du weißt es auch nicht zu schätzen, wenn man dir hilft, oder? Dann so, ja.
Ja, das ist genau, was du meinst. Ja.
Du kennst auch solche Kandidaten, oder?
Kenn ich. Kenn
Pappenheimer.
Ja, ja, das gibt es im Beruflichen wie auch im Privaten, ne? Dass wenn jemand was für einen tut, dass derjenige das dann aber auch sofort mit der krassen Erwartung verknüpft, dass man sich dafür wahnsinnig bedankt. Also man hat das überhaupt nicht eingefordert oder sich gewünscht. Es wurde einfach für einen getan und wurde einem gegeben und man nimmt das dann auch an und dann kommt nicht in diesem gleichen, auf diesem gleichen Level so diese Response praktisch so, boah, krass, danke, dass du das gemacht hast, das war unglaublich. Das führt dann total zum Beleidigtsein oder zum, ja, zu einer schlechten Reaktion beim anderen. Das ist auch dieses übergriffige Helfen oder tun wollen für andere, ne? Das, genau, und vielleicht auch noch ein letzter Gedanke von mir. Gerade Menschen, die sehr gerne helfen, lieben es ja auch eben, andere Menschen zu beschenken mit dem, was sie tun und so weiter. Ist ja auch ein Geschenk ein Stück weit. Und ich sage immer auch, okay, beschenke andere, aber womit beschenkst du dich heute auch selber? Also beschenkst du dich mit irgendetwas auch selber? Und was ist das?
Ja. Ja.
Und wenn du beides hast, dann wird mehr ein Schuh draus, aber viele Leute beschenken sich eigentlich nicht selbst. Ne? Das ist schade.
Das stimmt. Und da auch nochmal ganz kurz der Impuls, welchem Muster folgt dieses Selbstbeschenken dann? Weil was ich zum Beispiel auch kenne, muss ich echt sagen, wenn ich dann eben auch diesen Stereotypen im Kopf habe, dann beschenken die sich auch ganz oft selbst mit etwas, was sie sich eigentlich auch nicht leisten können. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da beißt sich dann auch wieder die Katze in den Schwanz sozusagen. Dann ist es vielleicht auch irgendwas, was man sich dann anschafft als Belohnung für irgendwas und so weiter. Aber eigentlich kann ich es mir auch nicht leisten, so nach dem Motto. Ne? Und dann ist es ja auch wieder genau dieses Geben, was ich nicht habe, in dem Fall dann mir selbst und nicht anderen. Weißt du, was ich meine?
Ja, das auch so entgrenzt meinst du praktisch dann, so entgrenztes.
Dieses heute tue ich mir dann mal, jetzt tue ich mir mal was Gutes. Und dann tut man sich aber eigentlich gar nichts Gutes, weil man dann vielleicht sich irgendwas anschafft, irgendwas kauft, was man sich eigentlich gar nicht leisten kann sozusagen. Und dann hat man das gleiche Muster wieder angewandt auf sich selbst. Ich kann eigentlich gar nichts geben an Energie, weil ich sie gar nicht habe. Mhm. Aber heute tue ich mir mal was Gutes. Und dann, weißt du, was ich meine? Und dann geht man irgendwie, ja, wie du sagst, dann geht man irgendwie teuer essen, obwohl man quasi keine 10 Euro für ein Nahrungsergänzungsmittel hat. Na, weißt du, was ich meine? Das meinte ich, dass man da auch, dass man da auch mal hinguckt. Wie sieht denn dann die Eigenbelohnung aus, wenn ich dann quasi, wende ich dann das gleiche Muster wieder an, so dieses, ich kann eigentlich gar nicht, aber ich gebe einfach.
Ja, fast schon mit so mit Gewalt. Ne? Jetzt habe ich ganz lange nichts für mich gemacht und jetzt hau ich aber mal so richtig rein, ne? Und mache dann was, was eigentlich nicht im Verhältnis steht. Dann, ne?
Ja, genau.
Dann habe ich aber jetzt auch wieder meine Ruhe. Jetzt habe ich mir einmal was Gutes getan und muss ich die nächsten 6 Monate nichts für mich machen.
Genau, ja, so nach dem Motto, genau. Da kann man da auch mal überprüfen, ob man das Muster dann fortführt in von der Empathie in die Empathie, so ob ich dann das auch wieder das Gleiche anwende. So. Mhm. Also finde ich auch eine ganz spannende Selbstbeobachtung.
Ja, ja, sehr gut. Ja, Ah, da wäre man schon, würde man schon das nächste Thema einfallen. Aber ich glaube, das wäre mal eine eigene spannende Soul-Talk-Folge.
Ja, nenn das Thema.
Es gibt der ein oder andere Person, die mir einfällt, die denkt, sie tut etwas für sich selbst, wenn sie sich mit Luxuskonsum quasi, den sie nicht mal selbst bezahlt, ja, versorgt. Ich nenne es mal so. Na, es ist nach dem Motto, ich muss annehmen lernen. Ja, ich muss selbst, also konkret ist es in dem Beispiel, das ich gerade im Kopf habe, ich muss Selbstliebe lernen. Ja. Irgendwie tue ich mich so schwer. Na, also das ist eine Person, die verdient selber kaum Geld. Hat aber einen Partner, der viel Geld hat. Und jetzt liebt diese Person Luxusartikel und kauft die, aber natürlich nicht mit ihrem Geld, sondern primär mit dem Geld des Partners. Und hat dabei aber teilweise ein schlechtes Gewissen. Weil sie halt das Gefühl hat, naja, okay, jetzt die und die Luxusartikel, es geht meistens um Klamotten, Schmuck oder sonstige Dinge. Also dieses schlechte Gewissen, das da ist, wo ich jetzt persönlich sagen würde, das ist gar nicht so schlecht, dass du dieses schlechte Gewissen hast, weil ich meine, wenn man das einmal macht, okay, und der Partner, wenn der es schenkt, das ist eine ganz andere Sache. So, wenn ich da grundsätzlich ein schlechtes Gewissen habe, wenn mir jemand einmal was schenkt, okay, dann habe ich vielleicht ein Thema mit dem Annehmen können, aber wenn das praktisch jeden Monat oder gefühlt jede Woche fast ist, also regelmäßig, und ich mir mit dem Geld von jemand anderem was kaufe und dabei jetzt ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, dann ist die Botschaft vielleicht ein bisschen eine andere. Ne? So, und sie interpretiert das jetzt aber so um, dass sie sagt, ah, okay, da habe ich ein schlechtes Gewissen. Ist ja nicht gut, dass ich da ein schlechtes Gewissen habe. Ist ja ein Zeichen von Mangel. Jetzt muss ich Selbstliebe lernen und muss mir öfter was kaufen von seinem Geld. Ne?
Ja, verstehe.
Total irre. Also, total irre.
Ungeframed sozusagen,
ja,
oder?
Ja, voll. Und ja, also das wäre aber echt mal so... Wodurch belohne ich mich? Wodurch lerne ich Selbstliebe? Was ist überhaupt wahre Selbstliebe? Ne? Und ja, also das wäre mal wirklich eine eigene Soul-Talk-Folge, weil die Leute kommen wirklich auf die wildesten Ideen, wie sie glauben, ihr Selbstwertdefizit, das sie so haben, dass sie das irgendwie füllen oder stopfen oder heilen könnten an der Stelle. Da gibt es echt die wildesten Auswüchse.
Das finde ich auch ein geiles Thema, so quasi der emotionale Wolf im Schafspelz, wie wir quasi Dinge so umframen, dass sie dann doch irgendwie in unser System passen, obwohl sie eigentlich fast schon toxisch sind.
Ja.
Und dann durch das Umframen wird es aber dann wieder so, durch Argumente, die man sich selbst hinbaut, dann doch wieder vertretbar. Das kann man dann doch schon so machen. Also wenn man es so sieht, kann man es eigentlich machen.
Weißt du, was ich meine? Genau.
Ja, geil, geiles Thema.
Ja, das schreiben wir uns auf.
Cool. Hat Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Ab auf die Matte.
War überhaupt was dabei, so learning-mäßig? War schon ein bisschen was dabei, oder? War das nur jetzt ein Bashing gegen...
Nein. Also ich hoffe nicht. Ich meine, wenn ihr das als Bashing empfindet, dann schreibt es uns bitte. Aber wir haben kein Interesse daran, Leute zu bashen. Aber der Alltagsbeispiel, und ich glaube, wir gehen ja auch teilweise nicht zimperlich mit uns selber um. Ne? Also ich glaube schon, dass wir beide Menschen sind, die ihre eigenen Fehler und Schwachstellen, die wir haben und früher auch hatten, ja, dass wir die öffentlich auch zeigen. Ne? Also
unbedingt.
Das ist so. Aber man muss auch drüber reden.
Ja, also das haben wir sowieso uns ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Ne? Wir reden ja nicht über Themen, wo wir selbst noch nie eine Erfahrung dazu gemacht haben, sondern das ist ja eigentlich im Prinzip so Selbstheilungstalk hier.
Ja, so ist es. So ist es. Ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
Schön, dass wir das auch immer mit aufnehmen. Für die Nachwelt. Sehr gut.
Ja, das stimmt.
In diesem Sinne, bis bald.
Bis bald, mach's gut.
Du auch, ciao, ciao.
Ciao.
Da sind wir wieder zurück. Ja, helfen ist schön. Aber bitte nur, wenn du dabei dich nicht vergisst. Und vor allem, dass du nicht vergisst, dass du selbst auch jemand bist, der Fürsorge verdient. An dieser Stelle danke an Steffen für dieses Gespräch und danke dir fürs Zuhören und dafür, dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Wenn diese Folge etwas in dir berührt hat, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, je nachdem, wo du den Podcast hörst. Das hilft auf jeden Fall den Inhalten sehr, sehr weiter und bringt dieses Gespräch eben zu Menschen, die es vielleicht auch gerade brauchen. Also nimm dir gerne als Energieausgleich eine Minute Zeit, gib dem Podcast eine Bewertung, schreibe auch gerne ein paar Zeilen dazu. Freue ich mich sehr darüber im Voraus. Danke dir. Also bis zum nächsten Mal. Let it flow and let it grow. Dein Adrian. Bye bye.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.